wie soll ich denn sagen, ich habe in den 25 Jahren überhaupt noch keinen ungläubigen Menschen dort erlebt. Die waren zwar alle nicht Christen oder zumindest nicht alle Katholiken, aber Gott spielt dort, das ist einfach Fakt, das ist der Grund, auf dem die stehen, und das sieht sich durch die Medien und überall.
Hm.
Ne? Aber so speziell wie Horeb sendet, das gibt's natürlich nicht. Das gibt's natürlich nicht.
Ja.
Also den Sender nicht zu errichten, das wäre ein Verlust. Ich wollte Ihnen nur sagen, dort fällt er auf fruchtbaren Boden.
Hm. Also ich bin jetzt im Gespräch mit Diakon Lothar Wilczek. Sie sind aus Sachsen, gebürtiger Sachse. Wir hören es dann auch gleich noch an der Sprache, das lässt sich nicht verleugnen, aber es ist ja wunderschön. Und Sie sind 1940 geboren, 1940er Jahrgang.
Das ist richtig. Und ich bedanke mich für das Gespräch, was mir hier gestattet wird, mit Ihnen zu führen. Ich bin tatsächlich gleich nach der Wende nach Kenia gegangen. Aber vorher sollen Sie wissen, ich bin auch Diplom-Ingenieur für Elektronik und Elektrotechnik und habe in der DDR und über die politische Wende hinaus den elterlichen Betrieb geleitet und sehr viel Geld verdient. Und da es in der DDR so gut wie keine Diakone gab, das war staatlicherseits ein Problem, aber auch kirchlicherseits, haben unsere Bischöfe uns nicht als Diakone geweiht, sondern uns die Hand gegeben und beauftragt. Und so waren wir Diakonatshelfer. Und so war ich 18 Jahre in der DDR Diakonatshelfer, habe Theologiestudium absolviert, aber eben ohne Stola haben wir Außenstellengottesdienste gemacht und so weiter. Und nebenbei habe ich natürlich auch meinen Betrieb geleitet. Und als die Wende kam, bucht meine Frau Kenia. Naja, gut, bin ich da mitgefahren. Und
so als Urlaub?
Urlaub, ja. Der erste Urlaub nach der Wende 1989 war Kenia. So, und unser ganzes Leben lang wussten wir vorher schon, bevor wir in den Urlaub starteten, wo dort die nächste katholische Kirche ist und wo da Messe ist.
Mhm.
Aber in Kenia war das nun nicht so. Und da habe ich sofort in einem Hotel da so einen Beachboy angehauen. Ich sage, du hör mal, ich bin katholisch. Gibt es sowas hier? Kann man bei euch sonntags in der Heiligen Messe gehen? Ja, sagt er, selbstverständlich. Ich bin auch katholisch. Du kannst gleich mit mir gehen. So, und da sind wir dort sonntags in die Messe gegangen und waren, wie sich dann herausstellte, später alle Touristen, die ich dann in diesen Gottesdienst eingeladen hatte, so begeistert von dieser Heiligen Messe. Es waren also über 1000 Personen, die da zu der Messe da waren. Tiefe Frömmigkeit, tiefe Gläubigkeit. Ich war sprachlos. Aber es ging recht wenige zur Heiligen Kommunion. Und nach der Heiligen Messe fragte ich meinen Begleiter Ben, ich sage, du hör mal, ihr seid so fromm, das ist ja beeindruckend. Warum gehen denn so wenige zur Heiligen Kommunion? Na, sagte er, das kann ich dir sagen, weil wir alle in schwerer Sünde leben. Oh, sag ich, in schwerer Sünde, wie soll denn das? Naja, sagt er, das ist ganz einfach. Wir sind solche arme Schweine, wir können nicht heiraten und leben so wild zusammen und haben Kinder, sagt er. Ich habe ja auch schon einen Sohn und lebe mit der Sarah zusammen. Ich sage, da heirate doch. Dann sagt er, um Gottes Willen, das ist viel zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Ich sage, erzähl mir doch nicht, das ist ein Sakrament, das kostet doch nicht. Ja, sagt er, in der Kirche. Aber die Stammestradition, die Sarah hat einen ziemlich hellen Teint, die hat Oberschule besucht. Das kostet mich mindestens 15 Kühe und was weiß ich alles. Na gut, wir gehen nach Hause und hatten eine unruhige Nacht, meine Frau und ich. Und am anderen Morgen sagte die, du hör mal, wir werden den Ben die Hochzeit bezahlen, damit er zur Kommunion gehen kann. Naja, der Ben, der wollte das gar nicht begreifen, dass man so viel Geld ausgeben kann. Das waren dann 2000 D-Mark, mehr war das gar nicht.
Ja.
Und da vereinbarten wir das Jahr drauf, den März. Und da sagte er, es kommt gar nicht in Frage, im März ist die Leidenszeit unseres Herrn Jesus Christus. Da kann nicht geheiratet werden. Mhm. Naja, sag ich mal, das hat mir alles, haben wir alles über Bord geschmissen. Und dann war der liebe Gott auch da wieder auf meiner Seite, denn der 19. März war gerade ein Sonnabend. Nun sind wir nach Kenia geflogen, meine Frau und ich, mit Deutsch, mit Englischkenntnissen, yes und no. Und sind auch ohne jemanden tot zu fahren mit dem Mietauto von Nairobi in Loitoitok am Kilimandscharo angekommen. Waren dann dort Trauzeugen. Es war eine unwahrscheinlich beeindruckende Feier. Am anderen Tag ziehe ich mich in die Kirche zurück, um nochmal alles Revue passieren zu lassen und nochmal eine Betrachtung zu machen. Und da ist mir nicht die Mutter Gottes erschienen. Es haben auch die Trompeten von Jericho geblasen. Aber es wurde um mich herum ganz furchtbar hell. Ich fing an zu zittern. Der Schweiß brach mir aus. Und über meinen Verstand hörte ich eine Stimme: Lothar, ändere dein Leben, du wirst in dem Land gebraucht. Nun höre ich bei diesen Situationen, wenn sowas passiert, erst immer meinen eigenen Vogel pfeifen. Ich sage, Menschenskind, dir hat der Heilige Geist dir was eingegeben. Und da habe ich das für mich behalten. Meine Frau, die aber zur gleichen Zeit in der Kaffeeplantage saß, kam ganz entsetzt zurück und sagte: Du, hör mal, was denkst du, was mir jetzt passiert ist? Und da ist dasselbe Ereignis ihr in der Kaffeeplantage passiert, so wörtlich. Und da haben wir gesagt: Gut, entweder wir sind Heuchler oder wir gehen auf den Anruf Gottes ein.
Mhm.
Sind nach Hause gefahren, haben den Betrieb verkauft. Und wenn bei der ganzen Sache wirklich ein Wunder geschehen ist, da war es der Verkaufspreis. Wir haben sehr, sehr viel Geld bekommen für den Betrieb. Ich habe 2/3 genommen, bin mit meiner Frau nach China gereist, habe mir dort ein Haus gekauft, habe mich beim Erzbischof gemeldet und habe gesagt: Hör zu, hier bin ich, hier bleibe ich, der liebe Gott will das.
Also mehr wussten Sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Sie haben einfach
wie
die Mutter Gottes fast gehandelt.
Auf diesen Ruf bin ich dorthin gefahren.
Ja.
So, da kriegte natürlich mein Bischof Reinhold kriegte Wind davon und blies mich zurück. Und machte mir klar, also ich sah nicht gut aus nach dem Gespräch wegen. Ich hätte also den Bogen überspannt, ohne ihn zu fragen, ohne kirchliche Erlaubnisse und so weiter und so fort. Aber er sah die Sache recht positiv trotzdem und sagte: Du, hör mal, am 15. August ist Maria Himmelfahrt, da weihe ich dich zum Diakon und dann gehst du im Auftrag des Auslandssekretariats nach Kenia im Masterdienst, weil da eine große deutsche Gemeinde entstanden ist.
Also bis zu dem Zeitpunkt waren Sie Diakonhelfer, aber noch nicht zum Diakon
geweiht. In der DDR gab es nur einen einzigen Diakon.
Mhm.
Und alles andere waren Diakonatshelfer.
Und dem Bischof war es jetzt ein Anliegen, dass Sie, bevor Sie nach Kenia gehen, noch zum Diakon geweiht werden?
Nein, ich war, die Wende war ja schon vorbei. Wir kamen aus dem Urlaub zurück und haben das alles abgewickelt. Und dann sind wir nach Kenia gegangen, meine Frau und ich. Und von Kenia hat mich der Bischof zurückgerufen zu dem Gespräch und hat gesagt: Hör mal, so geht das nicht. Du hast ja gar keine kirchliche Erlaubnis, dort irgendwas zu tun. Und da habe ich gesagt: Nee, das stimmt. Aber der liebe Gott hat mich gerufen und ich habe so viel Geld, ich brauche das nicht. Nee, ich sah nicht gut aus bei dem Gespräch. Und da hat er gesagt: Das muss eine Ordnung haben. Du hast die Ausbildung. Ich weihe dich jetzt ordnungsgemäß zum Diakon.
Mhm.
Und dann gehst du im Auftrag der Bischofskonferenz nach Ugunda und leitest dann dort die deutsche Gemeinde.
Ugunda, das ist an der Südküste von Kenia.
Ugunda ist an der Südküste von Kenia, mitten im Touristengebiet. Zu der Zeit waren fast 4000 Deutsche dort angesiedelt, Deutschsprechende, Schweizer, Österreicher und Deutsche. Und da war schon ein Seelsorger vonnöten. Aber nun kam ja dazu, was ich vorher gar nicht eingeschätzt hatte, dass ich nicht sagen konnte, ich bin Diakon für die Weisen. Die Gemeinde hat 35.000 Glieder. Und so war ich ja Diakon auch für die Afrikaner. Und dort fing dann die schwere Arbeit an, die aber dann mich veranlasst hat, so, so lange dort zu bleiben. Weil ich aufgrund der Arbeit mit den Afrikanern ein ganz anderer Mensch geworden bin. Ich bin also ganz anders nach 25 Jahren zurückgekommen, als ich hingefahren bin. Ich war damals schon gläubig, da kann man nicht sagen, aber heute habe ich ein ganz anderes Glaubensfundament. Und das haben die mir dort unten erzogen.
Was können Sie sagen, was ist so generell anders an dem Glauben der Afrikaner?
Erstens mal ist Gott überhaupt nicht zu hinterfragen. Das ist einfach Fakt. Und die ganze Einstellung, ich will mal sagen, sie leben das Evangelium. Ein Beispiel, zum Karfreitag weinen die richtig aus voller Brust, wenn sie zur Kreuzverehrung gehen. Da richtig weinen die da. Und Ostern ist ein derartiger Trubel, das ist unbegreifbar. Sie leben ihr Christsein mit Leib und Seele. Ist kaum beschreibbar, wenn man das nie erlebt hat. Mhm. Und das Beeindruckendste ist, wie sie mit dem Tod umgehen. Das ist also für uns deutsche Ohren fast unvorstellbar. Ich musste mich auch erst dran gewöhnen. Weihnachten zum Beispiel bin ich immer, je nachdem wie meine Spendengelder flossen, mit 4-5 LKWs in die ganz armen Gebiete gefahren und habe dort Lebensmittel verteilt und Wasser und so weiter, dass die wenigstens Weihnachten mal sich satt essen konnten und auch mal ein Bonbon hatten und so weiter. Und da komme ich an in dem Ort Bamba. Und die lagen schon fast verhungert vor den Hütten. Die waren gar nicht mehr in der Lage, mir beim Ausladen des LKWs zu helfen. Na gut, ich hatte denen dann Wasser gegeben, wir haben gekocht, eine heilige Messe gefeiert. Da wurde schon duster. Und ich fahre mit meinem LKW wieder zurück und da steht am Ortsausgang ein junger Mann mit einem kleinen Mädchen auf dem Arm und stoppt mich. Ich denke, Mensch, will er dein LKW klauen oder geht alles gut? Na, ich habe angehalten. Mein Name ist Josef Vater und das ist meine Tochter Emily. Wir wollen uns nochmal ganz herzlich beim Heiligen Geist und bei dir bedanken. Beim Heiligen Geist, dass er dich in unser Dorf geschickt hat, wo doch viele Dörfer hungern. Und bei dir, dass du dich trotz deines Alters dieser Gefahr und dieser Strapaze ausgesetzt hast. Aber leider kann sich meine Frau Sarah bei dir nicht bedanken. Wir erwarten unser 8. Kind. Sie ist hochschwanger und ist in der Hütte. Ich soll dich ganz herzlich grüßen. Und da sage ich doch, Mensch, Josef, das ist ja schön. Aber ich werde dafür sorgen, dass du einen Transport kriegst für deine Frau und dich in die Pfarrei, die übrigens 80 Kilometer entfernt war. Dass ihr mal zur Familienplanung geht. Antwort, ja, was soll denn das, Vater? Ich soll das größte Geschenk Gottes an die Menschheit planen? Oh Gott, denke ich, du bist ja nie in Deutschland. Entschuldigung, lieber Gott, ich will es nie wieder machen. 14 Tage später haben wir Priesterkonferenz in Mombasa und da ist der Pfarrer von Bamba mit dabei und sieht ein dummes Gesicht. In den Nachbarwitzen merkte ich, da steckt wirklich was dahinter. Ich sage, Schorsch, was ist denn los? Sagt er, du stell dir vor, Diakon, die Sarah ist in ihrer Hütte eingeschlafen und das Feuer hat eine Verpuffung gegeben und sie ist mitsamt der Hütte und ungeborenen Kind abgebrannt. Mhm. Ich sage, um Gottes Willen, ich sage, du weißt, ich bin schon über 70. Ich verkrafte das auch nicht, kann jetzt nie nach Bamba kommen. Aber ich werde sofort auf die Bank fahren. Ich klinke mich jetzt aus beim Bischof und hole Geld, dass du den Josef für seine Kinder eine Steinhütte bauen kannst mit Blechdach. Er kriegt das Geld. Nach 4 Wochen denke ich, naja, wirst du nochmal alleine nach Bamba fahren. Mal sehen, ob der Pfarrer auch das Geld abgeliefert hat, weil die Priester kriegen ja alle kein Gehalt, die müssen also sehen, wie sie über die Runden kommen. Mhm. Und da bin ich hingefahren. Und da sitzt mir doch der Josef vor der Tür seiner Steinhütte mit Blechdach, strahlt mich an. Ich sage, how are you, Josef, ne, fein, Vater.
Das ging so schnell, dieser Bau der Hütte, das ist erstaunlich.
Ja, ich weiß nicht, was ich darunter vorstellen. Da ist also Raum 4-5 Quadratmeter mit dem Blechdach. Mhm. Unvorstellbar, was sonst aus Laub und irgendwelchen Stecken ist, sind eben dann Steine, ne? Aber es brennt nicht. Na jedenfalls, sag ich, Josef, wie geht es denn so? Ne? Ich denke nach über Gott und mich. So, Josef, das ist nicht schlecht. Was denkst du dann so? Und da sagt der Vater, ich kann einfach nicht begreifen, warum ich von Gott so reich beschenkt werde. Ich sage, Moment mal, Josef, das musst du mir erklären. Wo bist du denn so reich von Gott beschenkt worden? Da sagt er, das ist doch ganz einfach. Jesus Christus musste ans Kreuz gehen, viel leiden, sich kreuzigen lassen, damit wir sündlos werden und in die Ewigkeit Gottes eingehen können. Das hat der Mann auf sich genommen. Und meine Sarah ist gestorben, damit ich jetzt mit meinen 7 Kindern in Ruhe in einer Steinhütte leben kann und jeden Tag eine Heilige bei Gott habe, die ich anrufen kann. Sarah, sprich mit Gott, ich habe die und die Probleme. Ist das nicht wundervoll? Hm. Da habe ich keine Worte mehr gefunden. Hm. Ich habe den Josef an die Brust gedrückt und der Tag war für mich gelaufen, wenn diese Story, die durchzog sehr, sehr lange, fast jeden Tag. Andere junge Mädchen, 22 Jahre, bildschön, rege in der Gemeinde, sagt Vater, wir können die Miete nicht mehr bezahlen, die Kinder können nicht mehr das Schulgeld bezahlen. Ich muss oft in die Prostitution. Ich sage, ne Masi, du kannst von mir nicht verlangen, dass ich dir jetzt einen Segen dafür gebe. Aber du kannst Tag und Nacht zu mir kommen, ich bin für dich immer zu sprechen. Na, ein Jahr war Ruhe, dann kommt dieser Massi angerannt, springt an mir hoch, umarmt mich, Vater, 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 ich bin erlöst. Ich habe so viel Geld, dass ich jetzt eine Hühnerfarm aufmachen kann und die ganze Sippe kann von der Hühnerfarm leben. Ich werde nie heiraten. Ich habe Jesus versprochen, jedes Mal, wenn ich Liebe machen musste, dass ich mich mit ihm verheiratet fühle.
Also auch das Problem der Prostitution ist dort vor Ort
ganz,
unter
jungen Menschen. Ganz groß. Mhm. Und und so, jetzt hat sie aber nur der Edz gepackt gehabt. Und da wird sie von der Familie ausgesondert, unter 4 Stecken mit Strohdach drüber. Und da hat sie schlichtweg zu sterben. Das haben wir natürlich nicht zugelassen, meine Frau und ich, und sind jeden Tag hin. Früh und abends haben die neu eingepackt. Es trocknet ja schnell in Kenia. Und am 9. Tag, meine Frau hatte zu tun, da bin ich alleine hin. Und da sagt sie, du Vater, ich sterbe heute. Gib mir mal bitte den Rosenkranz um die Hand, mein Gebetbuch, mein Gesangbuch und Sterbekreuz auf die Brust. Ich sterbe heute, ich freue mich ja so. Ich sage, Massi, warum freust du dich denn so? Mensch, sagt der Vater, dann sehe ich alles das, woran ich mein ganzes Leben gekauft habe. Ist das nicht wunderbar? Und dann sage ich so, ich sage, Massi, hast du nicht auch ein bisschen Angst? Bist ein Jahr in der Prostitution gewesen. Und das ist Sünde. Und dann nimmt sie so ihren ganzen Mut zusammen und sie lag ja sowieso ohnehin vor mir wie zusammengefaltetes Stück Pergamentpapier, die Augen ganz tief, also im letzten Stadium. Und sagt, guckt mich an und sagt, ja, schämen Sie dich nicht. Wieso soll ich Angst haben? Wer hat denn unterm Kreuz ausgehalten? Das war Maria Magdalena. Und das war eine Hure. Jesus wird sagen, komm, Massi, ich hab dein ganzes Leben auf dich gewartet. Komm in meine Arme. Denke ich, Massi, ist ganz schön gut. Ich fand nichts anderes, als zu sagen, du, und wenn ich mal komme, kommst du mir da entgegen? Ja, sagte Vater, du warst so gut zu mir. Ich komme dir entgegen mit zwei großen Candles, mit zwei großen Kerzen. Und da gehen wir zuerst zur Mutter Gottes. Und da sagst du alles. Und die Mutter Gottes. Und dort wurde es mir klar, wie die denken. Der Mutter Gottes sagst du alle deine Sünden. Und wenn du fertig bist, sagt sie dir, so, mein lieber Diakon, und jetzt zeige ich dir dein Leben, wie es wirklich war, wie du es gar nicht gesehen hast. Und dann wirst du dein Leben sehen und wirst dich schämen und wirst Schmerzen erleiden, wenn du siehst, wie du wirklich gewesen bist. Aber da musst du durch. Das werden Höllenqualen sein. Aber wenn du dich selber erkannt hast, dann wirst du Jesus sehen. Denn nur wer in der Lage ist, sich selber zu erkennen, kann Gott schauen. Und dann wirst du Gott sehen und er wird dich dann zum Gottvater führen und du wirst alle deine Verwandten und was weiß ich wiedersehen. Diese Erlebnisse könnte ich bis morgen früh an verschiedenen Personen weiterzählen. Mhm. Und das zeigt mir, wie die Leute geortet sind. Sie hängen an diesem Leben genauso wie wir. Aber sie wissen, dass das Durchgang ist. Und was mir so wahnsinnig imponiert, sie sind genau solche Sünderlein wie wir. Aber sie wissen das. Wenn ich hier in Freiberg nach der Messe mal frage, sag mal, wie war denn heute das Evangelium? Kann keiner, habe ich schon wieder vergessen. Und wenn ich frage, wann war denn ihr das letzte Mal zur Beichte? Da kommt die Antwort, und zur Beichte, wir haben doch keine Sünden. Das ist in Kenia undenkbar, dass die Menschen, die haben einen derartigen Bezug zu der Sündhaftigkeit. Sie wissen genau, ich habe jetzt Schlechtes getan. Und ich muss mich bei Gott entschuldigen. Ich muss mich bei Gott und mit den Menschen, denen ich eventuell wehgetan habe, versehen. Und deswegen dauert unser Friedensgruß dort unten nur 20 Minuten. Da gehen wir vom Altar runter und die Leute, die verkracht sind, die sehen sich im Gottesdienst so richtig aus. Was denken Sie, wie die Touristen große Augen machten, als sie mich fragten, was machen die denn jetzt? Ich sage, die sehen sich aus. Das sind alles Erlebnisse, die hier in unser Kirchenschema gar nicht mehr reinpassen. Und das alles zusammen hat natürlich bei mir ein Glaubens- und ein Kirchenbild geprägt, wo ich jetzt sage, oh Gott, es waren unwahrscheinlich schöne 25 Jahre, aber sie sind halt vorbei. Die Gesundheit machte nicht mehr mit. Aber wer geht denn wirklich auf den Grund, auf die Spiritualität noch ein? Die Menschen, die haben überhaupt keine Probleme, 3 Stunden zu beten in der Anbetung. Haben die kein Problem? Die wissen, in der Monstranz ist der liebe Heiland und den kann ich alles sagen. Und sie lernen ihren Kindern, ihr müsst Brot essen, damit ihr stark werdet. Und ihr müsst zur Heiligen Kommunion gehen. Das ist für eure Seele, damit ihr gut werdet, gute Menschen werdet, damit es mal keinen Krieg gibt. So, die ganze Erziehung ist ganz anders als hier. Ich muss mich also unwahrscheinlich daran gewöhnen, hier wieder zu Hause zu sein und mein ungläubiges Umfeld hier zu erleben. Das ist ganz schwer.
Gibt es sowas dort wie Glaubenskurse? Wie wird dort der Glaube vermittelt?
Erstens mal sind die Kirchen prasselvoll. Unter 1000 Leuten ist kein Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst werden die Kinder unterwiesen, denn sie müssen sich mal überlegen, manche haben es 25 Kilometer zur Kirche. Die kommen also 25 Kilometer gelaufen hin und 25 Kilometer zurück sonntags. Die starten früh um 5. So, und da wird der Sonntag klar ausgenutzt, da ist dann noch Glaubensunterweisung in der Kirche, hauptsächlich für die Kinder. Dann haben wir unwahrscheinlich viel Kreise. Es läuft viel, viel, viel über die Laien und über die Katechisten, die dann in den Dörfern mit den Leuten arbeiten. Und das kann ich bald gar nicht sagen, ja. Da würden die in Deutschland würden die durchdrehen, aber es ist so. Uns ist es nicht in der Lage, wir sind nicht in der Lage, jeden Sonntag in den Dörfern Gottesdienst zu halten. Mitunter kommen wir alle 5 Jahre in ein Dorf. So 5 Jahre ist eine lange Zeit. Aber wir haben fast überall einen Katechisten. Und der Katechist hält den Gottesdienst. So, der hält dann wie bei uns die Heilige Messe. Aber mit Wasser und mit Wein, mit Weißbrot. Und alle sagen, bevor die Wandlung kommt, der Tradition folgend, damit wir das nie vergessen, wird zur gleichen Zeit in Okunda das Messopfer gefeiert, wo das Blut unseres Herrn Jesus Christus ist und der Leib. Dass das aber ihr und unsere Kinder nie vergessen, werden wir das hier in der Tradition auch durchführen. Und so wird fast überall sonntags so Gottesdienst gefeiert.
Das heißt, man muss sich vorstellen, eine Gemeinde, wo tatsächlich ein Priester der Heiligen Messe vorsteht und viele andere Gemeinden, die keinen Priester haben, wo dann die Katechisten diesen Bezug nehmen.
Wir haben in Okunda die Kirche stehen. Da waren 2 Priester und ich und eine Schwester. Aber wir hatten 36.000 Gläubige in ein Territorium, ich will mal sagen, wie Sachsen. So ist das nicht ganz, ich will mal sagen, halb Sachsen. So, und da ist ausgeschlossen, dass wir sonntags, also dass wir überall Außenstellen aufmachen. Wir haben 8 Außenstellen gehabt, aber mehr war eben nicht drin. So, dann haben die anderen Dörfer, haben alle ein Fahrrad gekriegt. Es klingt jetzt wirklich ganz primitiv. Und mit dem Fahrrad sind die dann von Dorf zu Dorf gefahren, um Mitteilung zu machen, wenn ein Priester gebracht wurde. Ich habe ja angefangen, da gab es noch keine Handys. Da war der Push-Trommel, die einzige Verbindung. Jetzt gibt es Handys, es ist das natürlich alles ganz anders. Aber ich habe vor 25 Jahren angefangen. Und dort war schon blühendes katholisches Leben, weil die sich in der Zeit selber gekümmert haben. Da stand kein Priester vor, sondern eben der Katechist. Und dann wurden die Kinder zuerst, wenn die das Alter hatten, wurden die von der Gemeinde abgeholt, von Okunda, mit den Familienangehörigen. Und dann haben die Okunda die erste heilige Kommunion gekriegt. Und das war dann der Leib und das Blut Jesu Christi. Da waren die aber schon innerlich darauf vorbereitet. Da war denn das nicht Neues. Das wäre die Praxis hier, die wäre undenkbar in Deutschland, aber wir haben die Verhältnisse nicht. Na, das ist genau dasselbe. Die gehen auch nicht zur Heiligen Kommunion, bevor sie vorher gebeichtet haben. So, ne, stellen Sie sich mal vor, wir haben also in Okunda mitunter 3/4 bis 1 Stunde später mit der Messe angefangen.
Man konnte es zeitlich jetzt nicht so fixieren, oder? Wann der Messbeginn ist. Man hat einfach begonnen, wenn der Priester...
Ja, da könnte man sagen, wenn sie alle da sind, fangen wir an und wenn keiner mehr Lust hat, hören wir auf. Also unter 3-4 Stunden ist da nichts.
So. Beschreiben Sie uns mal kurz, wie so eine Messe dort abläuft. Wie haben wir uns das als Deutsche vorzustellen?
Wie eine heilige Messe überall. Eine richtige, richtige Messe nach unserer Liturgie. Wenn hier grün getragen wird, tragen wir grün. Wir haben dieselben Lesungen, wir haben dieselbe Zeremonie am Altar. Aber die Gemeinde feiert anders. Wir brauchen schon 20 Minuten, bis wir am Altar sind mit dem großen Einzug. Ein Haufen Tanzgruppen und die damit einziehen und tanzen und singen und jubilieren, ehe wir überhaupt am Altar stehen. Das dauert so lange und sie haben auch eine sehr, sehr lange Predigt, weil das ist ja eine richtige Glaubensunterweisung. wird da gemacht, ist halt auch nötig für die Leute, die ja sonst keine Kommunikation haben. Und da ist eben der Stunde der Gottesdienst, 2,5, 3 Stunden. Und dann geht die noch lange nach Hause, dann bleiben die noch im Gelände und sitzen zusammen und tauschen sich aus. Aber der Gottesdienst an sich ist wie überall. Und da hatte ich eine Frau aus Münster, die hatte ja viel Touristen in der Heiligen Messe, weil die hatte Aushänge in den Hotels und hat zur Messe eingeladen. Und die Manager in den Hotels, die waren ja auch dankbar, die haben mir die Busse zur Verfügung gestellt, sodass die Touristen dann in die Kirche gekarrt werden konnten. Ich hatte über 100 Touristen auch in der Kirche, ne? Mhm. Die dann alle unwahrscheinlich beeindruckt nach Hause gingen. Und an die viele, die das erste Mal in ihrem Leben in der Kirche waren.
Ich denke, es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, wenn sich die Messe so lange hinzieht, dass das Herz tatsächlich aufgehen kann. Man muss, denke ich mal, auch in der Liturgie so viel Zeit haben, dass man nachkommt. Und mir scheint so, dass die afrikanische Liturgie oder die Gemeinde, wie sie feiert in dieser Länge, tatsächlich auch gute Chancen hat, ihr Herz zu öffnen für das, was...
Frau Silber, Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Sie schütten dort Ihr Herz aus. Jedes zweite Wort, wir haben ja wirklich viele Probleme in Afrika. Komm, Vater, wir beten erst. Wenn Sie Besuch kriegen, der Besuch kommt, schenke Ihnen eine Blume, eine Banane und dann wird gebetet. Und es wird gebetet, wenn man auseinandergeht. Und die tollsten Probleme, die anliegen, brennend, die werden beiseite gelegt, jetzt wird erst gebetet. Und dieser ganze Geist, der geht natürlich auch durch die Heilige Messe durch. Das ist eine ganz tief fromme Angelegenheit. Dann merken Sie, die Menschen sind mit Leib und Seele dabei. Da wird eine Sonntagspflicht abgearbeitet.
Hm. Ja. Also dass der Sonntag tatsächlich Sonntag, so wie er eigentlich vom Herrn her gedacht ist.
Und das Eigenartige war ja, dass die Touristen aber durch die Bank alle unwahrscheinlich begeistert waren. Frau Silberhorn, ich habe in den 25 Jahren nur von den Touristen 2,4 Millionen Euro gesammelt, um dort Kirche zu bauen, Waisenhaus und so weiter und so fort. Nur von den Touristen. Das müssen Sie sich mal überlegen, weil die haben angefangen mit der Heiligen Messe. Und daraus haben die Leben bekommen, haben dieses Leben mit ihren Heimatgemeinden gebracht. Viele sind wieder in die Kirche eingetreten. Sie waren überwältigt von dieser Heiligen Messe. Und jetzt, nachdem ich zurückgekommen bin und auch andere Ereignisse verfolgen konnte, habe ich gehört, was in Russland los ist, wie die orthodoxe Kirche nach der Unterdrückung wieder aufgebrochen ist. Weil die haben aber auch nur heilige Messe gefeiert. Aber in ihrer ganzen Intensität. Und dieser Funken ist auf die Menschen wieder zurückgesprungen. Und genau das findet in Afrika statt. In unserem römisch-katholischen Gottesdienst sind die Deutschen, die europäischen Menschen angetan. Wenn ich hier in Freiberg den Gottesdienst länger als eine Stunde machen würde, würden die sagen, Diakon, du hast sie wohl nicht alle. Da ist denn das zu lang. In Kenia merken die gar nicht, dass die 3,5 Stunden in der Kirche sitzen.
Ja.
Ne, viele haben mich ja vorneweg schon besucht und mich beschimpft nach allen Regeln der Kunst. Viele kamen ja auch aus der ehemaligen DDR, hatten mit Kirche nie was zu tun. Aber sie kamen dann sonntags aus Neugier in Gottesdienst. Und Frau Silberhorn, zum Friedensgruß gehe ich dann zu denen hin. Und alle durch die Bank sind mir um den Hals gefallen, haben bitter geflennt und haben gesagt, vergib uns das, wir sind das erste Mal in der Kirche. Wir wollen das nie wieder tun. So haben wir uns das nie vorgestellt. Es geht ein Impuls aus von einem richtig zelebrierten Gottesdienst, wo der Geist vom Altar über die Menschen ausstrahlt. Das kann man nie erzählen und das kann man auch in einer Predigt nie weitergeben. Sowas muss erlebt werden. Es gab Situationen, wo ich gesagt habe, lieber Gott, ich habe es begriffen. Du kannst mich jetzt holen. Du kannst mich jetzt rufen. Ich bin dir dankbar, dass du mir so ein wunderbares Leben geschenkt hast. Alles ist wahr. Und Frau Silbern, ich muss Ihnen sagen, ich habe meinem Bischof Reinhold hier, als ich zurückkam, gesagt, ich sage, aber Jochen, ich habe keinen Glauben mehr. Ich habe in Kenia den Glauben verloren. Um Gottes Willen, was ist los? Ich sage, du, es ist wirklich alles wahr. Und so ist jetzt auch mein Leben. Es ist alles wahr. Ich glaube nicht mehr. Es ist für mich selbstverständlich. Ich habe das innerlich alles bestätigt bekommen, woran ich glaube. Und das ist die Frucht, die mir geschenkt wurde nach den 25 Jahren. Ich bin ja eigentlich runtergegangen, um den Menschen zu helfen, mich dort einzubringen. Und was ich zurückgekriegt habe, ist viel, viel mehr, als was ich denn gegeben habe.
Sie sagten auch, jetzt gegen Ende hin war Ihr Leben doch auch etwas in Gefahr. Die Sicherheit war nicht mehr gegeben. Das war mit ein Grund, warum Sie zurück mussten?
Ja, also ich wollte das eigentlich übergehen, wenn man. Ich habe nämlich so den Eindruck, wenn man die Wahrheit sagt, dass man dann nicht mehr zu den Gutmenschen gehört. Und die Wahrheit ist, dass wir jeden Sonntag einen Anschlag hatten. Unsere Kirche hat zwar nicht betroffen, weil wir haben eine dicke Mauer ringsrum und wir haben auch an jeden Eingang 50 Mann Schutzschild hingestellt, die sofort signalisierten, wenn die anrückten. Die kommen mit Motorrädern, die Bombe hinten auf dem Gepäckträger, springen ab, schmeißen die Kirche und fahren weiter. Jeden Sonntag 20, 25 Tote und was weiß ich wie Verletzte. In Garissa die gesamte theologische Fakultät völlig ermordet, alle Dozenten, Professoren. Ein einziges Mädchen hat überstanden, die ist in mit den sieben Geißlein in den Lehrmittelschrank gestiegen. Alle anderen erschossen. 49 Mann gucken die Weltmeisterschaft im Fußball. Alle 49 Mann erschossen. Daneben ist ein kleines Frauenkloster, die riefen den Bischof an. Bischof, was soll ich mir tun? Sagte, um Gottes Willen, kein Licht machen, in Rosenkranz beten und warten, was passiert. Und dann haben die Schwestern uns hinterher erzählt, was sie durch die Fenster gesehen haben. Die haben also auf der Straße die Leute halten gehalten, Christ oder Muslim. Nur Christ, peng, Kopfschuss weg. Ich bin Muslim, hinknien, beten. Und nur haben die in Suaheli gebetet, Kopfschuss, peng, weg. Man betet Arabisch.
Wer sind diese Gruppen?
Ja, die Gruppen ist die Al-Shabaab, die Muslime. Wir haben ja in Kenia 7% Muslime und die sind alle an der Küste. Und solange das auf der Welt noch ein bisschen friedlich war, haben wir auch ganz friedlich miteinander gelebt. Als aber dann die Al-Qaida entstand und die IS und so weiter, dann war es aus mit Freundschaft. Dann haben die sich einfach woanders hin zugerechnet. Beispiel. Das Evangelium war 3 Seiten lang. Und ich sagte zu meiner Frau, ehe die sich am Sonntag halb totlachen, wenn ich mich verlese, setze ich mich mal auf die Terrasse und lese mal das Evangelium durch. Mhm. Na, ich bin fertig, kommt der Gärtner der Anlage, ist ein Muslim. Ich sage, Seidi, komm mal her. Hör dir das mal an, kannst du mich verstehen? Na, ich lese das Evangelium durch, war vom verlorenen Sohn, weiß ich noch. Sagt er, fantastisch, fantastisch. habe jedes Wort verstanden, aber so ähnlich steht es auch im Koran. Na, ist gut, mir nicht dabei gedacht, er ging. Abends kommt der Imam zu mir und sagt, du Vater, weißt du, dass auf Missionierung eines Muslims die Todesstrafe steht? Ja, sage ich, weiß ich. Du weißt das? Ich sage, ja. Warum hast du da den Saidi heute missioniert? Ich sage, Moment mal, ich habe denn das Evangelium vorgelesen, damit morgen die in der Kirche sich nicht totlachen, wenn ich Mist vorlese.
Auf Suaheli?
Auf Suaheli. Du darfst denn nicht einmal eine Bibel zeigen, geschweige denn aus der Bibel vorlesen. Und da sage ich so, naja, gut, einverstanden, da müsst ihr mich einmal schießen. Und da fängt er an zu weinen, stürzt auf mich zu, umarmt mich und sagt, du warst die vielen Jahre auch zu uns wie ein Vater. Wir alle lieben dich und verehren dich. Aber ich muss dich jetzt melden. Wenn ich dich nie melde, dass du missioniert hast, erschießen die mich und ich habe auch 5 Kinder. Und da habe ich gesagt, du hör mal zu. Du brauchst dich nie melden, du brauchst das nie melden. Oder du lässt dann noch einen Tag Zeit. Und da habe ich meine Frau angepackt und wir sind einen Tag eher nach Mombasa. Und sind dann nächsten Tag nach Deutschland zurückgeflogen.
Zu schnell.
Um den Mann in Konflikte zu bringen. Ich habe 2 Anschläge durch. Das eine Mal hat die Kugel nicht getroffen, die ist in der Wand rein. Und 2 Anschläge aufs Auto. Aber das hat mir alles nicht ausgemacht. Aber da hier dieser arme Mann involviert war, der dort noch Laien-Imam ist, habe ich gesagt, nee, jetzt geht's zu weit. Jetzt ist die Zeit dran, du kannst sowieso gesundheitlich nicht mehr. Die muss ich jetzt verabschieden.
Aber Herr Diakon Wilczek, das klingt ja so, dass Sie selber trotz dieser Möglichkeit, eventuell am Sonntag in der Kirche umgebracht zu werden, aufgrund eines Attentats, trotz allem Sonntag für Sonntag in die Kirche gegangen sind und auch die vielen gläubigen Afrikaner vor Ort auch. Das heißt, man hat sein Leben in Kauf genommen.
Ja, freilich, Sie haben da gar keine andere Möglichkeit. Und ich wäre auch dort nicht gegangen, wenn der nicht zu mir gekommen wäre, weil ja sein Leben war ja in Gefahr. Wenn er das nie gemeldet hätte und der andere hätte ihn verraten, dass er die Meldung beim Hohen Rat nicht gemacht hat, dass ich in Muslim das Evangelium vorgelesen habe. Der war ja in Gefahr gekommen zu seinen eigenen Leuten und das hat mich zur Flucht veranlasst.
Also nicht Ihr eigenes Leben, sondern Sie haben an das Leben des anderen.
Nur klar, nur der arme Kerl, den hätten die umgebracht. So, und wenn es mich getroffen hätte, ne, Menschenskind, das hätte können dort jeden Tag passieren. Damit musste man einfach rechnen. Das ist, das ging viele, viele Jahre gut, aber es gibt's nicht mehr. Die sind so eingeschüchtert, die Muslime. Weil sie ja genauso gläubig sind wie die Christen, bloß auf ihre Art. Wir sind doch für die alle ungläubig und das will unseren Leuten nicht in den Kopf. Es ist ja Gottesdienst für sie, wenn sie uns umbringen.
Herr Diakon Wilczek, wie war das jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen? Als Sie angekommen sind als Weiser, wie sind Sie aufgenommen worden von der Bevölkerung und auch so Ihre ersten Glaubenserfahrungen, Sie haben gesagt, es war überwältigend, als Sie gesehen, gemerkt haben, wie konkret der Glaube dort gelebt wird. Wie ging es Ihnen da?
Na, ich bin angekommen, da haben wir erst einmal das Haus bezogen, was wir uns gekauft hatten. Dann bin ich zum Erzbischof, habe mich dort gemeldet und bin der Gemeinde zugeordnet worden in Okunda. Habe mich bei dem Pfarrer vorgestellt, ein Italiener. Hab denn das alles erklärt und dann habe ich dort angefangen, also man kann sagen, als Katechist, und wurde stürmisch von der Gemeinde begrüßt, weil der Pfarrer hat erklärt, dass ich also jetzt auch die Touristen involviere und so weiter und dass da eine Seelsorgslücke geschlossen worden ist und damit ich so schnell wie möglich Suaheli lerne, hat der Chor mich in seine Fittiche genommen. Ich habe also fleißig mit dem Chor gesungen zum Anfang und dadurch bin ich in die Liturgie richtig reingekommen und in den Verkündigungstext und so Schritt für Schritt. Also ich habe vielleicht nicht länger als ein Vierteljahr gebraucht, da war ich da.
Also keine Distanz der Einheimischen, sondern sie wurden sofort aufgenommen.
Überhaupt nicht. Und was ich gemacht habe, ich habe dort die 3.000 oder 4.000 Deutschen, vielleicht mögen es so 5 gewesen sein, die habe ich in Kenia integriert. Also ich habe auch versucht, sie waren ja von allen Residenten, die dort lebten, waren ja 90% Katholiken, die ausgewandert sind und dort gelebt haben. Mhm. So, und die wollten, für die war das ja auch was Neues, in eine afrikanische Kirche reinzugehen. Normalerweise ist es ja so beim Auslandssekretariat, dass deutsche Gemeinden gegründet werden. Und ich habe gesagt, so was mache ich nie. Dann feiere ich mit denen dort einen Wortgottesdienst, dann hole mir irgendwo die Hostin her. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich werde jetzt versuchen, die europäischen Residenten und Touristen in die afrikanische Kirche reinzubringen, zur selben Messe. Und das war, also das war die Eingabe des Heiligen Geistes. Besser könnte es gar nicht gehen. Weil dann die Europäer mit der afrikanischen Mentalität in Berührung kamen und sowas von begeistert waren. Das hätte ich können mit einer separaten Gemeinde gar nicht leisten.
Was waren das für Deutsche, die hier unten waren? Sie sprechen von Touristen, die ja eigentlich nur ganz kurze Zeit unten sind. Aber gab es da auch zum Beispiel deutsche Geschäftsmänner, die längere Zeit dort unten mit ihren Familien sind, Diplomaten?
Ne, das war dann mehr Nairobi. Das war nicht mehr mein Gebiet. Mhm. Das war zu weit. Wir hatten viele Geschäftsleute, die sich unten selbstständig gemacht haben. Aber das Problem war folgendes, Frau Silberhorn. Wir haben sehr schöne Menschen in Afrika. Schöne Frauen und auch schöne Männer. Und es sind fast alle Ehen zerbrochen. Die deutschen Ehen. Da hatte er dann eine Afrikanerin und sie einen Afrikaner. Das war also der Nachteil der Medaille. So dass dort von den Residenten war dann, Entschuldigung, da war nicht viel zu erwarten. Wir warten mal einen Moment jetzt. So, aber die Touristen, die ja zwischen 14 Tagen und 4 Wochen in Kenia waren, die kamen ja sonntags und dann jedes Jahr wieder frei geworden. Ich hatte ja einen regelrechten Stammkundenkreis, wie ich mal sagen soll. Und habe die dann in Deutschland, in dem Monat, wo ich Deutschlandurlaub hatte, habe ich die Gemeinden auch besucht und habe dort gepredigt. Ich hatte ja zum Schluss fast über zu 2000 Leuten Kontakt. Da gab es die Welle, wo sie alle aus der Kirche austreten wollten, wo das mit dem Kindesmissbrauch war. Ja. Da haben die Leute mich angeschrieben, die Touristen, dass sie austreten aus der Kirche und das Geld mir überweisen, weil sie nicht einsehen, dass sie so eine versüffte katholische Kirche finanzieren. Ich habe geschrieben wie ein Kaputter, Briefe, mit dem Resultat ist mir gelungen, es ist nicht ein einziger ausgetreten. Und hinterher habe ich Dankesbriefe gekriegt, dass sie es nie gemacht haben.
Wie haben Sie da argumentiert?
Ich habe argumentiert, all das, was sie in Kenia erlebt haben, ist auch katholische Kirche. Und wenn sie jetzt über den einen Priester oder Bischof irgendwas vorzubringen haben, dann ist das richtig und dann muss man den Bischof und den Priester angehen. Das ist da aber kein Grund, sich von der Kirche als Ganzes abzuwenden. Ich habe denen noch geschrieben, ihr wendet euch doch nicht von euren Kindern ab, wenn die sündig werden. Ihr steht doch zu euren Kindern auch, wenn die was falsch machen.
Ja.
So, und das hat, ich habe lange, lange dicke Briefe geschrieben und es wirklich war, weil sie waren, ist nicht ein einziger ausgetreten. Im Gegenteil, ich habe dann Briefe gekriegt, dass sie sich das alles noch überlegt haben und sogar noch heiraten. Es sind ja auch viele, das ist ja in Deutschland so üblich, dass sie nicht verheiratet sind, zusammenleben, die dann auch noch geheiratet haben. Und Leute, die runtergekommen sind, wo ich sie getauft habe. Das waren wirklich 25 fruchtbare Jahre.
Was würden Sie jetzt heute unseren Hörern sagen, die jetzt diese Sendung, die jetzt Ihr Gespräch hören, was würden Sie den Hörern sagen, so als Tipp, wie kann man die Herzenstüren öffnen? Was haben Sie, was kann man sich da bei den Afrikanern abschauen?
Ja, was kann man abschauen? Frau Silbern, Glauben wird geschenkt. Aber was kann man jetzt selber dazu tun? Das ist jetzt, wenn ich jetzt die eigene Familie so sehe, da sind ja nur einige, haben sich auch vom Glauben abgewendet. Wir haben hier eine andere Situation. Dort in Afrika ist das ganze Umfeld gläubig. Und hier fallen sie auf, wenn sie gläubig sind. Und die Menschen dort unten können ohne Gott gar nicht leben. Das können sie sich gar nicht vorstellen. Während hier die Leute ohne Gott ganz gut leben.
Das heißt, es hängt auch eigentlich mit dem hohen Lebensstandard zusammen.
Ja, ich will aber um Gottes Willen. Um Gottes Willen nicht die These verbreiten, den Leuten müssen schlecht gehen, damit sie an Gott glauben. Die Menschen glauben an Gott, weil sie ihn lieben. Und sie freuen sich, nach dem Tod Gott zu sehen. Und nicht, um ein anderes Leben zu kriegen. Das ist der große Irrtum, den die alle unterliegen. Naja, sie freuen sich, damit sie dann endlich mal einen Himmelschnitzel essen können. Sie freuen sich, all das zu sehen nach dem Tod, woran sie ihr Leben lang geglaubt haben. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und deswegen haben die auch keine Angst vorm Sterben, sondern sie freuen sich drauf, weil dort eine Gottesbegegnung stattfindet, die sie aber im Herzen in ihrem irdischen Leben auch schon x-mal hatten. Die Gottesanrührung. Und wenn sie jetzt dort so einen Sender aufmachen wollen, alles, was von Gott kündet, ist gut. Und es wird auch für die Menschen gut sein, von europäischer Sicht aus mal filtriert zu werden, nicht bloß von afrikanischer Sicht. Denn wir wissen ja nicht, wo die ganze Entwicklung sich hindreht. Mit Afrika muss ja auch was passieren. Die Zustände können ja nicht dort so bleiben. Und da ist schon ein Sender, ich will mal sagen, der auch gute Religiosität verbreitet, ist auch schon vonnöten, denn es wird auch vieles gesendet in Kenia im Rundfunk und Fernsehen. Also, die Sekten haben auch ein ganzes Wort mitzureden in Kenia, ne? Mhm. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Es ist auch sehr viel, nicht Mystisches, aber doch Voodoo zählt schon noch ein ganzes Stück zu ihrem Leben dazu. Und wenn da ein Sender kommt, der richtige, gute Religion vermittelt.
Was meinen Sie, was es von der Verbreitung findet? Sie sagten jetzt auch, es ist eine Mischung zwischen Voodoo und katholischem Glauben?
Christlichen Glauben.
Christlichen Glauben. Kann man das häufig vorfinden?
Ja.
Häufig. Das heißt, da muss eine Klarheit auch geschaffen werden. Den Menschen muss erstmal klar gemacht werden, das eine zu lassen und das andere zu vertiefen.
Ich kriege einen Anruf. Vater, meine Tochter verdreht so die Augen. Sicherlich hat Voodoo zugeschlagen. Der Satan, komm schnell. So, dann mache ich mich in der Nacht in die Socken, rase dorthin, pack das Kind und fahre zum Arzt. Aus Zeitokrupp. Aber es ist erstmal Voodoo oder der Satan. Auch der Teufelsglaube und die Angst vor dem Teufel ist noch sehr verbreitet. Mhm. Und dort kann man also einschreiten. Das war also ein großes Problem, was ich mit Dänen hatte. Dass der Glaube mitunter ausgeufert hat. Dass ich dann in die richtigen Bahnen leiten musste. Vor allen Dingen auch dann mitunter die Angst nehmen musste. Und manche hatten ja auch Angst. Und das geht ja nun mal gar nicht.
Mhm.
Also dort die Angst haben, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dass, weil ich was falsch gemacht habe, anderer vom Satan bestraft wird. So ist mitunter die Denkweise.
Mhm. Das heißt, die Denkweise, die könnte durch solch ein Radio eigentlich auch korrigiert werden.
Die könnte durch das Radio korrigiert werden, klar. Denn so einen direkten Sender wie Horeb, das gibt es ja in ganz Afrika nicht. Ich glaube, die Muslime haben sowas.
Und Radio hört dort jeder? In seiner einfachsten Hütte?
Wie müssen Sie sich das vorstellen? Auf jeden Fall. Radio auf jeden Fall.
Das heißt, man könnte alle erreichen?
Radio, ja, zumindest mehr als das Fernsehen. Es ist ein sehr traumhaft schönes Land. Also, wissen Sie, Sie kriegen, wenn Sie auf so eine Safari fahren, dann sehen Sie manchmal das Bild des Paradieses, wo wirklich der Löwe neben dem Zicklein liegt, weil der Löwe satt ist. Und da kommt Ihnen zu Bewusstsein, mein Gott, warum ist denn das so? Was ist denn da der Unterschied? Und dann werden deine Gedanken so geführt, dass du sagst, naja, der Mensch macht das nie. Der hat den Kühlschrank voll Zicklein, aber er schlachtet noch mehr, um den noch voller zu stopfen. Der Löwe, der frisst nur das Zicklein und dann ist er satt. Und dann kann er neben den anderen Zicklein liegen. Das heißt, es ist alles ausgewogen in der normalen Schöpfung. Und der Mensch ufert aus über seine Bedürfnisse und macht sich krank damit. Wenn ich nur das zu mir nehme, kaufe, was ich wirklich brauche, dann kann ich ein glückliches Leben führen, unbeschwert. Aber ich kann, wenn ich zu viel in mich hineinstopfe, an was weiß ich auch immer, je mehr ich das mache, umso unzufriedener werde ich. Und das ist im gesamten Tierreich aber nicht. Und da muss man sagen, dort hat ja die Schöpfung angefangen. Und was die Tiere dem machen, das sollten wir also auch nicht machen. Und wenn sie das so sehen, dann sagen sie, mein Gott, wie friedlich das alles ist. Warum geht das bei uns Menschen nicht? Und solche Gedanken kommen ihnen dann, wenn sie zur Safari fahren. Oder wenn dann der Löwe direkt bei ihnen am Jeep sitzt und sie anguckt. Mein Chef war mal zur Visit. Und ich habe mit denen eine Safari gemacht und da kam auch der Löwe bis an den Jeep ran und saß nur vor ihnen und sagte, um Gott, was macht man jetzt? Ich sage, hab keine Angst, heute isst er keine Prälaten. Nee, also das ist schon auch das Beeindruckende. Und da will ich mal sagen, da ist der Tourist natürlich auch vorbelastet. Er ist zum Teil, erstens mal liegt er am Meer. Dieser weite Ozean, warm, die Korallen, der herrliche Strand, die liebenswerten Menschen, dort ist er angeheizt. Dann fährt er zur Safari und sieht dort dieses wahnsinnig abgerundete, herrliche Bild. Und dann kommt er in die Kirche und das ist der E-Punkt. Das Dreis passt so wunderbar zusammen. Und dann trifft er auf mich und dann zeige ich ihn afrikanische Hütten. Ich habe ja dann so Treffs, der Kardinal Lehmann, da kam auf die Idee, doch einzurichten, dass unsere Touristen die Deutschen mal am realen afrikanischen Leben teilhaben. Und das habe ich organisiert. Ich bin dann mit denen zu den Afrikanern in die Hütten essen gegangen und habe so richtig denen gezeigt, wie die Afrikaner leben. Ich bin gerufen worden als Seelsorger, Bundeswehr, als die Bundeswehr in Mombasa war ich plötzlich Militärseelsorger. Von dem Kommandor war die größte Sorge, um Gottes Willen, die schönen Mädchen, was mache ich bloß, was mache ich bloß? Und da habe ich gesagt, schick einen Bus zu mir und die habe ich mit auf meine AIDS-Runde genommen und habe dann gezeigt, wie furchtbar die Menschen an AIDS verrecken. Mhm. Ist alles gut gegangen. Mit dem Resultat, dass wir ein Vierteljahr die Messe um eine Dreiviertelstunde verlängern müssten, weil jeden Sonntag zwei Busse Armee in Uganda ankamen.
Schön.
Und die sind dann mit einmarschiert, also in die Kirche mit eingezogen.
Ja.
Da muss ich mal vorstellen, wie lange das dauert. Und dann, so, die haben aber auch jeden Sonntag Zeug mitgebracht. Klamotten zum Anziehen und so weiter und so fort. Und die haben dann zum Friedensgruß, sind die zu den Afrikanern. Und das war also wunderbar. Es war eine richtige Verbrüderung. Das waren also, mein Gott, das war eine schöne, fruchtbare Zeit.
Hm.
Bin so dankbar, dass der liebe Gott mir das geschenkt hat. Menschenskind, das Erste, was mir in Frankfurt oder in München sofort auf die Nerven ging, war, der Erste, den er ansprach, der klagte, wie schlecht es geht. Das müssen Sie sich mal vorstellen, Sie kommen aus Afrika und landen in Deutschland und hören sofort das Gejammere.
Vielleicht hat eine Bibelstelle Sie besonders durch diese ganzen Jahre hinweg durchgetragen und oder vielleicht auch den Abschluss gemacht Ihres Aufenthalts in Kenia. Was können Sie uns da mitgeben? Ein tragendes Wort.
Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, da habt ihr mehr getan. Das war immer mein Leitwort.